freue mich sehr, dass wir mit Silvester Stöger einen Restaurierungsspezialisten gewinnen konnten, der auch hier sozusagen praktische wie auch theoretische Vorkenntnisse einbringen wird. Silvester Stöger hat in Wien an der Angewandten studiert, hat praktisch an Filmrestaurierungsprojekten im Archivbereich mitgearbeitet, hat etwa auch den Film Orlaks Hände wesentlich restauriert. Wir haben ja inhaltlich zusammengearbeitet, ein Film, der ja im Rahmen der Paraflos auch schon gezeigt und besprochen wurde in Frühformen. Er hat international damit auch für Aufsehen gesorgt, etwa bei einem wunderbaren Filmfestival in Tel Aviv, wo wir auch gemeinsam den Film auch präsentieren durften. Also das ist eindeutig ein Film, der bemerkt wurde, wie auch andere Arbeiten, die er etwa auch für die Murnau Stiftung die Restaurierungen durchgeführt hat oder eben auch für die Firma Ari, die ganz wesentlich im Restaurierungsbereich tätig ist. Silvester hat immer wieder zu diesem Fachbereich auch gearbeitet, holt dieses Spannungsverhältnis aus analogem und digitalem auch in seine eigene künstlerische Arbeit hinein. Da ist ein sehr spannender Katalog derzeit auch in Vorbereitung. Ich denke, wir sind, wenn es um die Frage der Archivierung geht, das Restaurieren, das wieder zugänglich machen, mit Silvester in den besten Händen, und ich freue mich auf seinen Input. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Thomas. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Der Titel meines Vortrags, Media of Choice, Steintafel oder Magnetismus, ist jetzt vielleicht nur etwas kryptisch, wird sich dann aber in nächster Zeit etwas klären und auch vielleicht dieser Sarkasmus da ein bisschen abschärfen. Grundsätzlich würde ich gerne nochmal kurz auf den Titel der ganzen Paraflows-Veranstaltung eingehen, digitale Migration, diese zwei Termini. Digital hat für mich sozusagen die Implikation, die Technik, rechnengestützte Prozesse. Im täglichen Leben der Menschen mittlerweile fast alternativlos, durch die schier endlose Anwendungsmöglichkeiten, die das digitale Medium mit sich bringt. Und dementsprechend konstituieren sie eigentlich im Moment ein digitales Zeitalter. Migration im Gegensatz dazu hat durchaus eine soziale, politische Konnotation für mich. Sofort kommen da Menschenbewegungen in den Gedanken, Veränderungen, fluide Prozesse, aber in weiterer Folge natürlich in Kombination mit dem Digitalen, die Umgangsformen mit dem Digitalen, beziehungsweise was für Auswirkungen das Digitale auf die Menschen haben könnte. Und andererseits, welche Auswirkungen, Veränderungen auf das Digitale, auf die Medien haben könnten. Dementsprechend würde ich diesen Titel Digitale Migration gern freilassen als Digitale Migration oder Migration des Digitalen. In dem Vortrag will ich einerseits sprechen als Filmrestaurator, wie das der Thomas schon eingeleitet hat, und zeigen, welche Auswirkungen der Medienwandel digitale Migration in Filmarchiven hat. Speziell, wenn es darum geht, wie man Film heutzutage archiviert oder wie Film heutzutage verstanden werden kann. Andererseits, was sind die Triebkräfte dieses Medienwandels? Und als Person eines Künstlers gesprochen, welche Auswirkungen das auf die Wahl der Werkzeuge hat als Künstler. Vor allem mit dem Hintergrund, sozusagen, ihr als Künstler habt diese Erfahrungen im Archivbereich durchgemacht, und wie hat sie das sozusagen, welche Auswirkungen, welche Ausstrahlungen hat das auf die Person gehabt? Ich bin sehr dankbar für den Vortrag zuvor. Lustig, dass sozusagen der Tag heute gleich mit Film beginnt und mit Film weitergeht. Und dass Film, das Bewegtbild als mediales Beispiel genommen wird, um die digitale Migration heute zu besprechen in diesen zwei Vorträgen. Der Film ist formatunabhängig, sage ich jetzt dazu, in den letzten 25 Jahren, kann man sagen, komplett digitalisiert worden. Es hat sozusagen keine Migration als Repräsentation stattgefunden, sondern es hat sich wirklich das Medium an sich verändert. Das hat angefangen, Postproduktion, Schnitt, Farbkorrektur, Compositing, alles ist digital worden zuerst. Später sind Aufnahmesysteme digitalisiert worden, keine analogen Kameras mehr, kein Film mehr. Und später, zuletzt in den letzten Jahren, sind ja die Aufführungspraktiken innerhalb der Kinos digitalisiert worden mit digitalen Projektoren. ich spreche in dem Umfeld vor allem in der, von der Kinorezeption. Ich lasse jetzt die ganze Streaming-Rezeption etc. nur vorneweg dabei. Im vorigen Vortrag haben wir vom Film gesprochen, über die ganze Distribution, Verwertung, welche Formatierungen gibt es, um sozusagen die Aufmerksamkeit für die Filme zu behalten. In diesem Vortrag will ich jetzt die Aufmerksamkeit hauptsächlich lenken auf auf das Archiv. Was passiert, wo kommen die Filme hin, wenn sie diesen ersten Lebenszyklus durchschritten haben, wenn die Filme nicht mehr vom primären Interesse sind für die Auswertung, aber trotzdem irgendwie überleben müssen, wenn sie die Zeit überstehen wollen, wenn sie später wiederentdeckt werden wollen, wenn damit gearbeitet werden will. Es gibt sicher einen Abschnitt, wo sozusagen das Interesse abflacht nach der ersten Rezeption. Trotzdem müssen die Filme irgendwie betreut werden, um sozusagen eine zweite Rezeption wieder ermöglichen zu können. Dementsprechend hat die Digitalisierung Auswirkungen auf alle drei Grundpfeiler des Archivs, würde ich jetzt mal sagen. Die sind Akquise von neuem Material, Konservierung von originalen Materialien und Präservierung der Inhalte sowie Zugänglichmachung und Präsentation der Filme als zentraler Sinn des Archivs. Das Archiv, von dem ich spreche, ist das Filmarchiv an sich als Beispiel eines Medienarchivs. Das heißt, ich verstehe jetzt Archiven als Institution, nicht als technischer Dienstleister etc. Für diese Institutionen, die geformt worden sind im letzten Jahrhundert sozusagen, im ganzen Zeitraum, hat sie natürlich ausgerichtet auf den Bedürfnissen des Objektcharakters des analogen Films. Dementsprechend sind Institutionen entstanden, die, ich würde es jetzt träge bezeichnen, weil natürlich Lagerung, korrekte Lagerung das Wichtigste war und dementsprechend eigentlich sehr lange Zeiträume gesichert sind, ohne dass aktives Handeln notwendig ist. Primär um sozusagen die Archivarien für die nächste Generation sozusagen weiterzubringen. Das hat sich jetzt grundlegend geändert. Das bedeutet große Herausforderungen für die Institutionen, vor allem dadurch, dass sie sozusagen eher träge ausgerichtet sind, aber natürlich auch ungeahnte Möglichkeiten. Die erste digitale Migration, die ich feststellen will in diesem Bereich, ist, dass Filme heutzutage digitale Daten sind, wie gesagt. Es handelt sich, wenn Filme ins Archiv kommen, nicht mehr um Polyester oder Acetat, Filmrollen in Büchsen, die dann sozusagen eingelagert werden, sondern heute sind es digitale Daten auf verschiedensten Datenträgern. Festplatten, LTO-Bänder, USB-Sticks, dementsprechend kommt darauf an, wie die Datenmenge ist, welche Materialien das sind. Die Dateiformate hängen sehr stark von den Distributionsbedingungen ab. Ist es ein Langspielfilm oder Kurzfilm oder welches Format auch immer, der in der Kinodistribution war, dann haben wir ganz andere Formatierung der Inhalte, als wenn das jetzt eine Low-Budget-Produktion ist, die sozusagen nur auf alternativen Wegen distribuiert worden ist oder Inhalte, die sozusagen nur fürs Internet generiert worden sind. Das heißt, das Archiv ist mit sehr vielen Dateiformaten konfrontiert und die sind komplett unbekannt sozusagen für das traditionelle Filmarchiv. Für das Archivieren der digitalen Filme gibt es eigentlich keine offizielle Norm. Anders für die Distribution, für das Kino, da gibt es durchaus eine Norm, das ist notwendig, um sozusagen die Distribution überhaupt erst zu ermöglichen. Diese Norm ist durchgesetzt worden von den großen Major-Firmen, Universal, Walt Disney etc. Die Initiative heißt Digital Cinema Initiative und die haben diesen Standard entwickelt, um die Server, die Projektoren, die Postproduktion und die Kinos alles auf einer Linie zu bringen, damit das alles austauschbar ist. Der 35mm analoge Film ist ein 100-jähriges normiertes Medium, wo es in dem Sinne keine Probleme gegeben hat. Selbst wenn wir PowerPoint-Präsentationen wohin bringen wollen, sind wir schon mit den Problemen konfrontiert, die eigentlich dieses einfache Medium mit sich bringt. Wenn es da jetzt um Filme geht, die global wandern sollen, von Festival zu Festival oder sozusagen plötzlich einen Kinostart haben sollen und überall soll das 1A funktionieren, muss das natürlich standardisiert sein, damit das funktioniert. Um diese Standardisierung zu erklären, es gibt eigentlich, das ist dieses Digital Cinema Package, jeder, der sich mit digitalen Kinodistributionen auseinandergesetzt hat in den letzten Jahren, wird davon schon gehört haben. Jedoch interessant ist, dass dieser Standard nicht nur dieses eine Dateiformat umfasst, dass der Film im Kino laufen kann, sondern er umfasst sozusagen auch andere Formate, das heißt Austauschformate, um die Studios zu synchronisieren, dass sie dieses Endformat DCP herstellen können. Das heißt, es gibt ein Digital Cinema Distribution Master, heißt das. Das ist sozusagen die Enddatei mit der besten Qualität, die austauschbar ist zwischen den Studios, um sozusagen weitere, zum Beispiel Sprachversionen zu machen oder Untertitelversionen zu machen. Und dann gibt es auch anderen Dateiformat, das heißt Digital Source Master, das ist sozusagen dann diese Datei, die aus dem Studio kommt und die ist in diesem Standard nicht spezifiziert. Das heißt, das ist ein Objekt, was klassifiziert wird als existentes Objekt. Das ist sozusagen das digitale Quellmaterial, was vom Studio kommt und erst dann kann es umgerechnet werden auf das Distributionsmaterial oder auf das Austauschmaterial. Das ist sehr wichtig, weil natürlich jedes Studio anders arbeitet. Innerhalb von den Studios gibt es nur keinen Standard. Alle Studios arbeiten unterschiedlich bis zu einem gewissen Grad. Und dementsprechend ist das natürlich interessant für das Archiv, weil die natürlich wissen wollen, welche Daten sie bekommen und wie sie damit umgehen sollen. Aber mehr dazu später. Was noch interessant ist zu dem Standard A zu sagen, dass es nicht nur die Dateiformate sind, die sozusagen spezifiziert werden, sondern sehr wichtig ist Verschlüsselung, dass sozusagen der Film nur gegen Bezahlung, gegen Herausgabe eines Codes im Kino für jeweilige Uhrzeit sogar bis für jeweilige Vorstellungen überhaupt abspielbar ist. Also wenn man nur für eine Vorstellung heute Abend um 7 zahlt hat, dann kann man den Film nicht morgen auch nochmal aufführen. Das heißt, das ist natürlich ein Hauptinteresse von diesen Major Studios, dass man sozusagen die Distribution so reglementiert wie möglich. Natürlich kann man das umgehen. Es ist keine Vorschrift, dass man diesen Standard dementsprechend anwendet, aber es ist interessant zu erwähnen. Genau. Dementsprechend muss sich das Filmarchiv natürlich anpassen auf die neue Form des Films. Traditionell ist der Hauptkern eines Archivs das klimakontrollierte Lager. Dort sind die Sammlungen vorhanden und von dort können jegliche Aktivitäten gestartet werden. Ohne diesem Lager gibt es das Archiv nicht, kann man vereinfacht sagen. Dieses Lager, diese alten Bestände werden natürlich weiterhin bestehen. Dadurch, dass es etwas zeitgenössischer Film digital ist, zum Großteil, heißt nicht, dass das Archiv plötzlich nicht mehr besteht. Aber das Archiv muss sich natürlich auf die digitalen neuen Filme einstellen und wird so eigentlich zum Twitterwesen. Es muss sie vervielfachen. Es muss einerseits weiter bestehen, um die analogen historischen Bestände zu betreuen. Da heißt es, es braucht professionelles Wissen, traditionelles Wissen, klassisches Wissen, was ausstirbt, weil natürlich kaum mehr in der jungen Generation Wissen vorhanden ist, wie man mit analogen Filmmaterial umgeht, aber es ist existent. Und es ist vor allem mittlerweile von so einem Alter, dass es auch wieder spezielle Betreuung braucht, weil es natürlich die Existenz ist bedroht. Das heißt, es braucht einerseits die Abteilungen, um das analoge Material, das historisch Original, zum Betreuen. Andererseits muss natürlich eine komplette zweite Infrastruktur aufgebaut werden, um die neuen Materialien aus der Filmindustrie übernehmen zu können. Das heißt, es braucht ein zusätzliches digitales Archiv. Das Archiv vervielfältigt sich, verdoppelt sich. Das digitale Archiv muss strukturiert und wohl überlegt aufgebaut werden. Genau aus dem Grund, den ich vorhin schon gesagt habe, dass es keinen Archivstandard gibt. Und selbst wenn das Archiv für sich, für die Institution oder wenn Kopforganisationen von Archiven sich überlegen, was sind beste Voraussetzungen für eine Archivierung, man wird mit vielen Datenformaten konfrontiert und sei es nur, wenn man sagt, wir übernehmen nur Filme, die in der Kinodistribution waren, welches Element diesen Standards übernimmt man, weil der ist für die Distribution entwickelt worden und nicht für die Archivierung, was sehr wichtig ist. Andererseits, alle anderen Bewegtbildformate haben komplett unterschiedliche Dateiformate und dementsprechend tendiert das digitale Archiv zum Wildwuchs und der ist irrsinnig schwer zu kontrollieren. Und das muss natürlich irgendwie in seine Schranken gewiesen werden. Am besten dadurch, dass man sich eine Archivierungsstrategie überlegt und natürlich das Archiv dementsprechend strukturiert aufbaut. So gesehen für die Einspielung, das heißt, die Daten kommen, die müssen dann in das digitale Archiv eingespielt werden, standardisiert werden, dass man nicht in 10 Jahren, wenn dann das ganze Datenmaterial migriert werden muss, und da sind wir wieder beim Kernterminus der Veranstaltung, dass dann nicht total viele verschiedene Filmformate da sind und die Hälfte davon geht nicht mehr, weil man braucht offene File-Formate, die sozusagen auch in 10 Jahren nur lesbar sind, die nicht hardwareabhängig sind oder die nicht proprietär sind, sagt man dazu. Man braucht Datenträger, die nicht in 2 Jahren plötzlich kaputt sind. Das heißt, das sind viele Faktoren, die man sich überlegen muss. Das ist der Einspielungsvorgang, dass man dann sozusagen ein Archivpackage hat, nennt man das, wo jeder Titel ist sozusagen standardisiert, das gleiche Fileformat, und danach kann man wieder Aushebevorgänge klassifizieren, dass man wieder Surrogate erstellt für Distribution zum Beispiel. Wir reden da von großen Datenmengen. Langspielfilm, der heutzutage zum Beispiel 4K-Distribution hat, kann leicht bis zu 6 Terabyte haben, wenn wir von einer unkomprimierten Version sprechen. Das heißt, wenn wir sagen, man hat 6 Terabyte pro Titel, das ist nur der Film, stellen wir uns vor, da kommen nur Kameradaten dazu, zum Beispiel sind wir bei Unmengen an Daten, Unmengen an Formaten, jede Kamera hat ein eigenes Dateiformat. Wenn wir dann sagen, okay, da kommen pro Jahr 100 Filme auf Archiv zu, sind wir bei 600 Terabyte, rechnen wir das für 10 Jahre durch, merkt man, da muss man sich was überlegen. Für den Speicherplatz braucht man sozusagen ein Medium, da ist heutzutage eigentlich gängig, dass man Magnetbänder bespielt, die keine Energie brauchen in der Lagerung, die zwar keinen direkten Datenzugriff ermöglichen, aber die als passives Medium sehr, sehr stabil sind und wo es eine Roadmap gibt für die nächsten Jahre, wie diese Datenträger migrierbar bleiben. Sozusagen, wenn man das Datenformat einmal gekehrt hat, dann kann man sie für den Datenträger einsetzen. Zusätzlich braucht man Redundanzen, damit, wenn einmal das digitale Archiv crasht, dass dann nicht alles verloren ist, sondern dass man sozusagen ein Backup hat. Ich vereinfache das jetzt alles sehr, sehr stark. Ich glaube, es ist nicht der Ort, dass wir da jetzt wirklich ins Detail gehen. Und digitale Migration spielt sich dann halt in diesen zwei Stadien auf. Einerseits, dass man die File-Formate, die in vielleicht 10 Jahren dann nicht mehr aktuell sind, wer weiß, ob diese QuickTime-Version nur lesbar ist, etc., dass man die umkodiert in ein neues File-Format und dementsprechend auch den Datenträger auf einen neuen Datenträger kopiert, der unter Umständen mehr Platz hat, der lesbar bleibt für die Hardware zum Beispiel. Das heißt, es gibt diese Obsoleszenz- und Kompatibilitätsprobleme, die da behandelt werden müssen. Ich habe da noch aufgeschrieben für Formate, einfach diese ganzen Videostandards, Hardware-Kompatibilität, das Format muss verlustfrei sein, darf nicht proprietär sein, also von einem Hersteller gebunden sein. Dementsprechend sind die Planungshorizonte natürlich viel kürzer für die Archive. Wenn man von einem guten, analogen, frischen Filmmaterial ausgeht und das gut gekühlt gelagert ist, gehen die Hersteller von hunderten Jahren aus, dass das Material ohne Probleme gelagert werden kann. Wenn man dann natürlich von digitalen Daten ausgeht, wo dann Migration zwischen 2 und 5 Jahren ansteht, dann merkt man, okay, das wird stressiger und dementsprechend müssen die Archive sich da irgendwie darauf einstellen und brauchen ein finanzielles Engagement. Ohne dem macht das ganze digitale Archivieren keinen Sinn. Man braucht Hardware, man braucht Strom, man braucht Angestellte, die das sozusagen durchführen, und das ist nicht billig. Zusätzlich im Archiv gibt es eine andere digitale Migration, und das ist die Katalogisierung. Früher Karteikarten, Zettelkasten, man hat gewusst, okay, jedes Objekt, jedes Archivgut, jedes Artefakt hat eine Nummer gehabt, man sucht die Nummer oder den Titel, kommt darauf an, wie man das sortiert. Und da stehen halt die ganzen Informationen drauf. Man geht an den Lagerort und da ist die Filmrolle. Das ist in den letzten Jahrzehnten ist das umgestellt worden. Da sind oft digitale Datenbanken mittlerweile verwendet, wo diese analogen Karteikarten übertragen worden sind. Aber das geht jetzt mal kurz weiter, genau. Das heißt, zusätzlich kommt natürlich jetzt die Frage, die ganzen digitalen Filme oder die ganzen Archivalien im digitalen Archiv sind sozusagen immateriell. Die sind alle ephemerer Magnetismus irgendwo auf Festplatten oder Magnetbändern. Und die müssen natürlich auch irgendwie organisiert werden. Irgendwie muss man ja in diesen ganzen Datenträgern eine Übersicht haben. Und das geht natürlich nur, indem man ein Media Asset Management System hat, mit diesem schönen Anglizismus. Man muss seine Medien irgendwie muss man die unter Kontrolle halten. Und sozusagen der Katalog, der Zettelkasten wird eigentlich genau zu diesem Media Asset Management System im besten Falle. Das heißt, die Datenbank, wo alle Metadaten, deskriptive, technische, logistische gespeichert sind, wird außerdem mit den digitalen Instanzen der Objekte verknüpft. Einerseits der neuen digitalen Archivalien, die ins Archiv kommen, andererseits mit den Digitalisaten der historischen Bestände, auf was ich noch näher eingehen werde. Das heißt, dieser Katalog wird eigentlich zum Zentrum des Archivs. Was er eigentlich früher auch schon war, aber er wird jetzt nur aktiver eingesetzt, was natürlich dann bei der Zugänglichmachung nochmal zur Sprache kommt. Für die ganzen Metadaten, die in diesen Katalog übertragen werden, braucht es genauso wieder eine Standardisierung, um die Metadaten migrierbar zu machen. Weil eine Datenbank ist genauso einer Obsoleszenz unterworfen als ein Videoplayer oder ein Betriebssystem vom Computer. Das heißt, wenn wir jetzt eine Datenbank entwickeln und da sind die ganzen Daten drinnen und diese Datenbank ist ein geschlossenes System und sagen wir in 10, 20 Jahren der das programmiert hat, ist in Pension gegangen, ist nicht mehr auffindbar oder im schlimmsten Fall nur schlimmer. Was passiert dann mit dem Archiv? Das ist sozusagen das ganze Wissen, was wissenschaftlich erarbeitet worden ist, was logistisch bedeutet, wo ist der Film? Einerseits, wo ist die Filmrolle, wenn man da zigtausende Filmrollen hat in einem Lager? Andererseits, Magnetbandroboter, wo man eigentlich keine Ahnung hat, wo was ist in dem Moment. Es braucht diesen Katalog und der muss genauso migrierbar bleiben. Das heißt, da braucht es wieder einen Standard. Da gibt es Standards dafür, muss man sie dann anschauen. Und natürlich aus dieser Datenbank kann man genauso auch diese Einspielvorgänge auslösen und diese Aushebungsvorgänge. Also das heißt, diese Datenbank wird zum Zentrum des Archivs. Für das Archiv ist natürlich das Ganze eine Herausforderung, aber bietet irrsinnig große Möglichkeiten. Das heißt, es tritt ins digitale Zeitalter ein, indem dass sie die Bestände eigentlich überhaupt erst digital zugänglich machen kann. Heutzutage, keiner kennt sie aus, wie man einen analogen Film eigentlich behandelt. Das heißt, wenn das Archiv sagt, okay, kommst zu uns, du willst wissenschaftlich arbeiten, komm zu uns und ich gebe dir die Filmrolle und schaust da an, ist immer alle total überfordert. Das heißt, es ist höchst professionalisiert, das Filmarchiv. Und dadurch, dass es sozusagen jetzt digitale Bestände hat, rein theoretisch, eröffnet sie eigentlich die komplette Kommunikation der Inhalte über digitale Distributionskanäle. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil und eine große Macht, die dieses Archiv eigentlich kriegt und wie es mit ihren Inhalten umgehen kann. Die Zugänglichmachung ist natürlich eigentlich die zentrale Aufgabe des Archivs. Das heißt, Cinemateken sind spezialisierte Orte, wo es authentische Präsentationen geben soll und professionellen Umgang mit den Filmen. Die Digitalisierung macht eigentlich erst zeitgemäße Umgang mit seinen Beständen möglich. Ich versuche jetzt ein bisschen zu beschleunigen. Ich habe gerade gesehen, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Deswegen muss ich mich kurz mal sammeln. Das heißt, wissenschaftliche Recherche ohne Fachkenntnis ermögliche schneller, einfacher Internetstreams, digitale Kommunikationskanäle. Rechtliche Frage ist natürlich zu beachten. Wollen die Archive ihre Materialien frei zugänglich machen? Wahrscheinlich nicht. was passiert mit einem Digitalisator, was unendlich vervielfältigbar ist. Rechengestützte Massenanalysen sind möglich, das heißt, ein Potenzial, was analog historisch gar nicht möglich wäre. Das heißt, das Kino wird digital in den spezialisierten Orten wie die Archive und Cinemathek, weltweite Distribution, digitale Restaurierung, Veröffentlichungen, Publikationen und Schonung des analogen Materials ist möglich. Eine andere digitale Migration im Archiv ist die Digitalisierung. Das heißt, selbst die historischen Bestände beginnen ein zweifaches Leben. Das heißt, die analogen Sammlungen, wie gesagt, werden weiterhin bestehen. Aber natürlich ist es für das Archiv sehr wertvoll, wenn diese Bestände digitalisiert werden. Dass sie genau wie dieser Zugang, der gerade erwähnt worden ist, erst ermöglicht wird. Und das ist wirklich eine Migration, weil sie eine zweite Repräsentationsform kriegen. Das heißt, der analoge Film bleibt im Lager, aber das Digitalisat beginnt ein neues Leben. Es kann aber auf keinen Fall das Original ersetzen. Einerseits für die wissenschaftliche Arbeit, da natürlich peripher Information auf dem Filmmaterial enthalten ist, der im Bewegtbild nicht sichtbar ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich das perfekte Backup für weitere Digitalisierungen etc. Da will ich kurz, und das kann ich mir jetzt, haben, Zeitdruck besteht, nicht verkneifen, im Katalog ist von Paraflois ist geschrieben worden, Überspielung auf aktuelle Medienformate, etwa DVD oder Stream, mindert den Kunstgenuss keineswegs. Das wage ich stark zu bezweifeln. Schon allein der Qualitätsverlust, der gerade in dem Beispiel DVD oder Stream, wäre horrend. Also die Möglichkeit eines hochaufgelösten digitalen Videos ermöglicht eigentlich erst die qualitativ ausreichende Digitalisierung von 35mm Film. Alles vorher war eigentlich qualitativ, wissenschaftlich gesehen, einfach nicht ausreichend. Nicht die ganze Bildinformation konnte digitalisiert werden. Erst jetzt ist das möglich und dementsprechend natürlich nicht in dem Sinne in konventionellen digitalen Distributionskanälen verfügbar. Also ein Videostream auf 4K wird erst langsam sozusagen ermöglicht. Genau, das wollte ich sozusagen nur auf der Seite erwähnen. Wir haben das Zitat von Gerd Lobnik vorhin schon gehört von YouTube. Also das war sehr schön. Und wenn man sozusagen auch hochwertiges Material digitalisieren will, das ist auch großer Kostenaufwand. Selten spricht man da von Massendigitalisierung in den Archiven. Und es bleibt sich natürlich zu fragen, ob der analoge Film verschwindet. Er wird immer teurer, das Rohmaterial wird teurer, die Labore sterben, er wird nicht mehr eingesetzt in der Filmproduktion, dadurch steigt der Preis. Das ist sozusagen nur die Frage und ist sehr wahrscheinlich, beziehungsweise wird sozusagen ein totaler minoritärer Außenseiter, der er jetzt schon ist. Jetzt will ich weiterspringen vom Archiv raus. Was sind eigentlich diese Triebkräfte, die das für das Archiv, die auf dem Archiv lagern? Einerseits technologischer Fortschritt, Qualität der Produkte, will ich das jetzt mal so sagen. Das heißt, wie schon gesagt, die Digitalisierung von analogen Filmen ist erst durch den qualitativen Fortschritt in der Bildauflösung, Farbwiedergabe, Bildfrequenz etc. ermöglicht worden. Was natürlich für die Archive wichtig ist, weil erst so kann man digital seriös mit den Materialien arbeiten. Wenn man sozusagen nur auf SD-Auflösung früher digitalisiert hat, hat man gewusst, okay, man muss das relativ schnell wieder wiederholen, beziehungsweise ist das einfach nicht ausreichend für ausreichende Repräsentation des Bildinhalts, sage ich jetzt mal. Und der Film wird natürlich durch diese Film als sozusagen Stellvertreter von digitalen Medien an sich. Der Fortschritt der technologischen ist natürlich, dass das Digital viel flexibler ist, wie wir schon gehört haben, Kurzfilmformate etc. im Internet, Distributionskanäle und die Geschwindigkeit der Verbreitung etc. Andererseits, was natürlich das Ganze ein bisschen komplizierter macht, ein technologischer Fortschritt bezieht immer die Quantität der Produkte mit ein und da ist natürlich das Profitinteresse der Produzenten der Technik vom äußersten Interesse, also sozusagen, warum gibt es alle paar Jahre einen neuen Videostandard? Warum gibt es immer wieder neue Kamerasysteme, wo man kann das immer auf der einen Seite mit der Qualität der Produkte erklären. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr offensichtlich, dass es sehr hohe Quantität der Produkte gibt. Das heißt, man muss relativ oft seine Werkzeuge ersetzen. Und das ist natürlich Haupttriebkraft der Dynamik für den Medienwandel. Es gibt sozusagen kein Interesse an der Langlebigkeit der digitalen Produkte. Ein anderer Punkt, andere Triebkraft ist natürlich die Erwartungshaltung, dass es jederzeit verfügbare Medieninhalte geben will. Generation YouTube. Alles ist jederzeit abrufbar. Warum soll dann das Archivgut in einem öffentlichen Archiv plötzlich nicht erreichbar sein? Das heißt, dadurch, dass sie eigentlich, dass wir in dem Zeitalter leben, dass wir das gewöhnt sind, dass wir am Handy schauen können und da, okay, YouTube und ich suche mal schön einmal und ich zeige es dir gleich her. Sozusagen die Umgangsform, wie wir mit den Medien umgehen, das ist natürlich ein großer Druck, der auf den Archiven lagert. Weil sie natürlich sie umso schneller adaptieren müssen. Sie müssen diese Erwartungshaltung erfüllen. Vor allem, da sie ja gelten als Experten des Bewegtbildes. Warum sollen sie dann plötzlich im digitalen Zeitalter nicht mehr Experten des Bewegtbildes sein? Das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Und dementsprechend gilt es, sich zu adaptieren. Zu Recht, sage ich. Man muss irgendwie mit der Zeit gehen, alles andere wäre äußerst reaktionär. Aber es bedeutet natürlich nicht, dass die Digitalisierung nur billiger ist, einfacher ist, alles ist flexibler und schneller und langlebiger und das ist die Lösung für alles, sondern man muss es sehr differenzieren. Das ist mein Anliegen in dem Vortrag, dass man das sieht, dass das genau nicht so einfach ist. Somit will ich diesen Punkt abschließen vom Archiv und sagen, okay, das waren meine Eindrücke, die ich sozusagen in den letzten Jahren gesammelt habe in der Arbeit mit dem analogen Filmmaterial. Ich habe dann irgendwann keine Lust mehr gehabt, am PC zum Arbeiten, sage ich jetzt ganz vereinfacht. Wenn man den ganzen Tag davor sitzt und dann irgendwie sieht, dass eigentlich deine Produkte, die du als Künstler zum Beispiel erschaffst, eigentlich genau dieser konstanten Obsoleszenz unterliegen, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich mir eigentlich selbst entwehrt bis zu einem gewissen Grad sozusagen. Natürlich ist es zeitgemäß, in digitalen Medien zum Arbeiten, aber auf der anderen Seite dieser emotionale Bindefaktor mit dem Produkt, den man vollzieht, ist ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Und natürlich die Sättigung vom PC in allen Lebensbereichen. Sehr persönlich. Ich habe zum Zeichnen angefangen, sehr reaktionärer Akt, aber sehr erleichternd. So gesehen will ich jetzt natürlich auch die Überschrift Media of Choice Steintafel oder Magnetismus verstehen, sozusagen die Wahl des Werkzeugs ist eigentlich ein kritischer Akt des Produzenten von Inhalten. Das heißt, die Steintafel in Stein gemeißelt, ewig verfügbar, kann man sagen, wenn nichts Gröberes passiert, beziehungsweise Magnetismus, ephemeres Medium. Natürlich, was bedeutet das für den Produzenten, wenn die Werkzeuge konstant obsolet werden? Er muss konstant finanziell schauen, wie kann er zu den aktuellsten Werkzeugen kommen, und er muss natürlich immer Lernprozesse sich unterziehen. Jedes Update ist ein Lernprozess. Für einen Produzenten natürlich ist es nicht schwierig, weil eigentlich sagt man, okay, ich habe mein Werkzeug, ich bin professionell im Umgang damit, und dann kommen da alle paar Jahre neue Versionen, schwierig. Sage jetzt einmal nur so. Auf der anderen Seite kann man sagen, Limitation als Katalysator kreativen Potenzials. Und ich will unterscheiden zwischen der Produktion von einem zum Beispiel Kunstwerk oder von einem Inhalt, ob das jetzt welches Medium man in der Produktion verwenden will, welches Medium will man als Endmedium des Produktes wählen, welches Medium verwendet man für Kommunikation und für Verbreitung der Inhalte. Das heißt, da muss man differenzieren. Ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren und sagen, okay, digital ist schlecht oder digital ist super, sondern da muss man sehr, sehr differenzieren. Und ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel, das ganze Festival steht unter der Schirmherrschaft der Medienkunst. Und ich glaube, da ist gegeben bei Ihnen. aber ich will sagen, dass die Wahl des Mediums durchaus von Interesse ist. In einer medial ephemeren Zeit will ich sagen, medial ephemer in dem Sinne, was sind Archivierungsstrategien, wie geht ein Produzent von Inhalten damit um, seine eigenen Inhalte am Leben zu erhalten, wie ist es mit einer interaktiven Installation. Auf der anderen Seite, im Sinne der Wahrnehmung, wie wir heute schon gehört haben, das Aufmerksamkeitsfenster ist nicht kurz und das ist natürlich auch sehr ephemer. Dementsprechend als einen der letzten Punkte, will ich sagen, das obsolete Kunstwerk. Jede Kultur braucht ihre Kunst. Sozusagen eine Zeit, die einer Kultur, die, deren Primärstrategie es ist, kurzfristige Profite zu erwirtschaften. Vielleicht ist das zeitgemäße Kunstwerk genau das, was obsolet wird, genau das, was kurz rezipiert werden kann und danach nicht mehr existiert. Ich stelle jetzt mal so in den Raum. Dementsprechend auch sehr schön das Zitat, was im Katalog zur Ausstellung zu finden ist, das Kunstwerk im Zeitalter seiner nicht mehr Reproduzierbarkeit, hat mir sehr gut gefallen. Und das Kunstwerk der mittlerweile alten, neuen Medien ist sozusagen ein immer potenziell obsoletes und vergängliches. Man denkt nur die ganzen Videoinstallationen, U-Matic, Betacam, DigiBeta, VHS, die Röhrenmonitore, die in den Ausstellungsräumen eigentlich nicht mehr vorhanden sein können, wie die Installationen zum Beispiel gedacht waren. Interaktive Installationen, wenn die ganzen Algorithmen so nicht mehr funktionieren. Und ich will in den Raum stellen, ob das sozusagen eine Patina ist, eine Spur der Zeit, die dem Kunstwerk anhaftet, oder ob es ein Stil ist der jeweiligen Zeit. Ob ungewollt oder ungewollt. Ist es ein expliziter Willen des Künstlers, wenn später keine oder keine authentische Rezeption mehr möglich ist? Und wie reagiert die Logik des Kunstmarkts, Sammlungen, Museen etc. drauf? Und ein ganz kleiner letzter Kommentar ist doch sehr interessant, dass es diesen Trend zu anachronistischen Medien gibt. Dass viele Leute Medien einsetzen wollen, die sozusagen eigentlich jetzt nicht zeitgemäß sind. Das heißt, ein nostalgischer Hang zur analogen Fotografie, analoger Film, Projektionen in Ausstellungen zum Beispiel, die wir heute auch schon besprochen haben, Tierprojektionen im Kunstkonzept, Wien Impossible Project, die Weiterführung von der Polaroid-Technik, Lomography gibt es als Popfotografie gibt es in jedem Museumsshop, ist präsent das Wiederaufleben der Vinylschallplatte oder Kassetten im Audiobereich oder die ganzen analogen Fotoautomaten in auf öffentlichen Plätzen. Oder als Fake nur die Stilistik der Instagram-Filter oder der Videofilter in Videoproduktionen. Sind das emotionale Retro-Strömungen, sind das Moden oder ist das vielleicht mehr emotionale, belastete Ausgleich-Reaktion sozusagen zu diesem alternativlosen digitalen Medium heutzutage, dass man sozusagen sagt, okay, man will privat zum Beispiel wieder irgendwie was anderes haben. Kindheitserinnerungen kommen da vielleicht rein, Entschleunigung, Erschöpfung von Computerarbeit, Aura im Medium, wenn wir schon bei Benjamin waren. Oft wird dann Qualität als Argument geführt, die analoge Fotografie ist ja so super, und dann etwas in der Hand zum Halten. Auf der anderen Seite ist es natürlich wie ein Luxusproblem, mit dem will ich schließen. Herzlichen Dank.
Danke, Silvester, für den wilden Galopp. Man hat den Eindruck, es ist bereits stressig, es wird stressig. Und würde an dem Punkt mal das öffnen für das Publikum, für Fragen und Anmerkungen. Also dann vielleicht probiere ich es mal mit einer Kickstarter-Frage. Du hast von dem Moment der Erwartungshaltung auch gesprochen, der notwendigen Erwartungshaltung. Diese Archivierungsstrategien, an denen es ja, also da gibt es ja offensichtlich Mangel, nicht nur bei den Archivierungsstrategien, sondern auch bei der Sammlung, bei der Selektion. Ist das etwas, das deiner Ansicht nach stärker ins Bewusstsein der Produzierenden, der Künstlerinnen und Künstler wieder rückt?
Ich glaube, es hat zuerst zu einer Euphorie der Produzenten geführt, dass man digitale Medien verwendet, aber nach ein paar Jahrzehnten, glaube ich, ist es gerade jetzt da der Punkt, wo viele vor der Frage stehen, okay, meine Festplatten funktionieren nicht mehr oder mein altes Video ist nicht mehr auslesbar. Und ich glaube, diese ganze Archivierungsproblematik ist im Moment sehr schlagend für Produzenten, die jetzt keinen Backup haben von zum Beispiel einem großen Studio, wo man sagt, okay, die kümmern sich um die Archivierung der Inhalte, sondern wenn man selbst dafür aufkommen muss, ich glaube, da gibt es ein großes Verständnis im Moment bei den Produzenten.
Du hast in dem Kontext, um da anzuschließen, auch die Problematik von Langzeitarchivierung angesprochen, die es ja für das Digitale als Begrifflichkeit gibt, aber nicht als reale Praxis, als Angebot. In dem Kontext muss man natürlich auch über die Metadaten nachdenken, etwas, das ja gestern beim Eröffnungsvortrag richtigerweise auch stark angesprochen wurde, das heißt, was kann sozusagen an Anreicherungen zu den jeweiligen Objekten hinzutreten. Wie schätzt du das sozusagen aus deinen Erfahrungen als Künstler, aber auch als Restaurator ein? Wie wird mit dem Aspekt umgegangen?
Ich glaube, Archive haben da sozusagen ein gewisses Vorgespür oder Vorerfahrung, da natürlich Katalogisierung und dementsprechend Metadaten immer schon im Archiv vorhanden waren. Aber ich glaube, dass gerade in der digitalen Sphäre es nur sehr wenig Verständnis dafür gibt, was eigentlich wichtige Metadaten sein könnten in der Zukunft. Gerade wenn es darum geht, dass man digitale Dateien irgendwo im System liegen hat und unter Umständen die Metadaten ja eigentlich Aufschluss geben könnten, was für Bedürfnisse das Objekt hat, also das digitale Objekt hat. Andererseits, was davon zu erwarten ist. Und ich glaube, da im digitalen Bereich tendieren die Archive sehr stark dazu, dass sie sagen, okay, wir übernehmen die Digitalisate, zum Beispiel, wenn zum Beispiel die Digitalisierung außerhalb des eigenen Hauses stattfindet, kriegt man dann die Digitalisate zurück, speist man entweder ins Digitalisierungsarchiv ein, aber zumeist gibt es das nicht und es wird dann halt sozusagen irgendwo aufs Regal gelegt. Das heißt, da gibt's sozusagen gerade im Moment diesen Gap, diesen großen Unterschied zwischen Archiven, die einerseits sie adaptiert haben, wo es ein funktionierendes digitales Archiv gibt, und anderen Archiven, die zwar den Titel Archiv führen, aber sie durchaus nicht in der Zeit eingefunden haben und die sie sozusagen ein Problem für die Zukunft schaffen. Das ist, also das kann man in verschiedensten Institutionen sehen, dass es manche gibt, wo es durchaus schon Lösungen gibt, wo man sozusagen sagt, okay, man ist am besten Weg, um eine Langzeitarchivierung zu ermöglichen. Metadaten oder Essenzdaten der Bewegtbilder und andere Archive, wo es unter Umständen noch ein bisschen träger funktioniert.
Würdest du meinen, dass das vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man fast eine Befürchtung hat, wenn man das jetzt zu sehr eröffnet? Also ich denke an die vielen Linked Open Data Projekte, wo es ja nur mit einer großen Behäbigkeit auch darauf reagiert wurde, dass man sagt, gut, der Katalog ist etwas, das über Jahrzehnte erschaffen wurde und man hat fast den Eindruck, das ist so Geheimwissen, das nur von Archivar zu Archivar weitergegeben werden darf, was ja ein großer Unfug ist, das muss man vielleicht auch mal ganz deutlich sagen. Hat das vielleicht ein bisschen auch damit zu tun, dass man da immer noch versucht, diese Deutungshoheit so mit Zähnen und Klauen zu verteidigen?
Jein, also es gibt sicher Fälle, wo das der Fall ist. Ich würde auf jeden Fall, also ich beschreibe das eigentlich so oder erkläre es mir so, dass einfach die Archive mit dem analogen Film entstanden worden sind und wie ich gesagt habe, der analoge Film dem so ein Bedürfnis ist, dass er gut gelagert wird, und dann ist es eigentlich eine sehr, sehr träge Angelegenheit oder sehr langsame oder sehr, sehr gemütliche Angelegenheit und dementsprechend vielleicht die Dynamik zur Anpassung langsamer ist und auf der anderen Seite gibt es natürlich Archive, die sie adaptiert haben, die sehr fluktuieren, die sehr mit ihren Inhalten agieren und die durchaus sagen, okay, wir haben Inhalte, wo keine rechtsgebundene Situation mehr ist, die Inhalte sind an keinen Produzenten gebunden etc., wir können frei damit verfügen, und die dann Aktionen starten, wie zum Beispiel ein Remix-Contest in den Visual-Szene oder sowas oder für Kurzfilme etc. zur Verfügung stellen, also wo man versucht, durchaus eher Open Link Data in die Richtung gehen könnte, wo man sagt, okay, wir stellen die Dinge zur Verfügung und können so eigentlich Traffic generieren oder können Interesse erschaffen, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, das ist eigentlich eher eine Frage der Institution, einfach wie schnell sie sich adaptieren kann an die Möglichkeiten oder die Herausforderungen.
Ja, oder vielleicht auch einer größeren Strategie, also eben aggressiv vorzugehen und vielleicht auch Crowd-Knowledge anzubohren und zu sagen, man kann da jetzt zu einer besseren Schlagwort und zu verfeinerten Metadaten kommen, wie das ja in den Niederlanden immer wieder funktioniert hat. Oder eben geht man den Weg eigentlich eines Ausverkaufs seiner Bestände und holt etwas, digitalisiert und verkauft es dann quasi zurück an die Leute, von denen man es genommen hat. Also da muss man natürlich, stimme ich dir zu, das muss unterschieden werden.
Was ich recht interessant finde, ist natürlich, dass das Bewegtbild war das Leitmedium im 20. Jahrhundert. Und vielleicht wird das abgelöst von interaktiven Medien etc. unter Umständen, aber durchaus ist das Bewegtbild nur immer sehr, 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 sehr präsent und sehr stark. Und sei es nur, wenn wir beim Pickel ausdrücken sind. Also als Leitmedium komplett abgelöst ist es auf keinen Fall. Und dementsprechend, glaube ich, ist es ja eigentlich die beste Situation. Also was gibt es Besseres, als das Archiv zu sein von einem Leitmedium? Also da ist das Interesse vorhanden. Man muss nur wissen, wie man es sozusagen in die Bestände führt.
Vielleicht nehmen wir diesen Punkt produktiver Arbeitsschizophrenie auf, um das nochmals für das Publikum auch zu öffnen. Und das sind auch schon die ersten Wortmeldungen.
Okay, ich möchte noch ein bisschen anknüpfen, was du über den emotionalen Bindefaktor gesagt hast, oder, weil du hast auch so schöne Beispiele gebracht von Retro-Kamera-Filters über Instagram und so weiter. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass es da, also das, was da irgendwie auch interpretiert wird als zurück zu dieser anderen Qualität, die wir kennen, dass das vielleicht sogar nur der zweite Faktor ist, sondern dass es eigentlich wirklich in erster Linie um diese Filtermöglichkeit geht, was ja wieder ans Festival-Thema anknüpft, also um die Personalisierung der Filter, ja, weil nicht jeder nimmt ja dann die, diese Archivfilter, sondern es geht ja auch in eine ganz andere Richtung, also vielleicht, dass man das eher auch so als Personalisierung interpretieren kann, sich sein eigenes Homefeeling auszusuchen. Ja, also das war die eine Anmerkung, weil ja auch Migration und so weiter und Kontexte verschieden hier das Thema war. Und das zweite war irgendwie, was ich mir gedacht habe, natürlich geht es ja auch immer um die Frage von Qualitätsverlusten. Das fand ich ganz spannend, dass du auch da dezidiert gesagt hast, das ist nicht so wie in unserer Ausschreibung. Danke für den Hinweis. Ich glaube nämlich das auch. Ja, ich glaube, die Qualitätsverluste sind auf jeden Fall da. Und ich glaube, man muss hier tatsächlich auch irgendwie die Kunst ein bisschen erweitert betrachten, also wo man früher vielleicht diese ganz klare Abgrenzung hatte, ja, da geht es jetzt um diesen Film, kommt vielleicht auch da wieder mehr, also ich reite immer auf diesen Kontext herum, der Kontext dazu, also warum ich ja eigentlich eine schlechte Qualität eines Films in Kauf nehme, ich persönlich, ist ja, dass ich den in einen wunderbaren anderen Kontext setzen kann, ja, ich kann mich mit einem Film auf meinem iPad, kann ich mich so zusammenknuddeln mit meinem Menschen im Bett, wie ich es gerade ungefähr jetzt mache, das konnte ich früher, also wenn ich mir nicht gerade die super Leinwand zu Hause leisten kann, kann ich das nicht. Also da würde ich auch irgendwie anregen, halt das schon auch immer mit zu bedenken, wobei natürlich das Archiv jetzt erst einmal natürlich ohne Kontext verschlagwortet.
Da würde ich gern dazu was sagen. Danke für die beiden Hinweise, weil eben ich war jetzt unter Zeitdruck und dementsprechend habe ich das leider nicht so stark ausführen können, als ich wollte. Ich wollte zu beiden Sachen eigentlich nur dezidierter eingehen. Einerseits das Erste, ich habe da eigentlich der letzte Satz auf meinem Handzettel ist sozusagen, dass diese emotionale Stilistik, die man sich geben will, vielleicht mit einem Erscheinungsfilter etc., ich habe das beschrieben, ich weiß jetzt nicht, ob das grammatikalisch korrekt ist, aber Manifestation von Luxus, wenn die individuelle mediale Erscheinungsform ästhetisch geformt wird. Also dass das sozusagen, man gibt sie selber, man will sich selbst sozusagen ästhetisieren. Und das geht halt natürlich gut über einen emotional belasteten ästhetischen Filter, sage ich jetzt mal, der drüber geklickt wird. Und deshalb Instagram, wo das natürlich explizit der Fall ist. Das zweite war die Qualität. Und da wird natürlich, gerade im Archivbereich wird da sehr stark unterschieden. Ich habe bei einigen Digitalisierungsprojekten schon mitgearbeitet. Und da muss man unterscheiden zwischen dem Inhalt des Films, sozusagen, dass man den, wie du sagst, am iPad anschauen kann und man kann es gemütlich machen oder auf jedem mobilen Device oder illegalisierter Rezeption etc., Internetstreams, da wird der Inhalt migriert. Diese inhaltliche Migration eröffnet dann sozusagen diese Möglichkeiten. Ist total berechtigt und auch gut so, zeitgemäß, aber kann das nicht entsprechen einer digitalen Migration als Repräsentationsform des Originals. Und ich verwende jetzt absolut und absichtlich diesen Terminus des Originals, weil der auch im Katalog besprochen worden ist. Natürlich ist es gerade der Film typisches Medium reproduzierbar, das reproduzierbar ist. Wir haben schon zwei Zitate gehabt, die wir an Benjamin ansprechen und dann das war so, ist so, digital noch viel leichter, weil ohne Qualitätsverlust vervielfältigbar. Jedoch im analogen Bereich war immer mit jeder Kopie, mit jedem Kopiergang war Qualitätsverlust verbunden. Und natürlich war damals, ist schon darüber gesprochen worden, ob das eine gute oder eine schlechte Kopie von Kino war, ist sie schon abgespielt gewesen oder nicht. Und wenn es darum geht, sozusagen an historischen Film professionell zu migrieren in die digitale Sphäre, ist es natürlich wichtig, dass man die Qualität in Betracht zieht. Da geht es dann nicht darum, dass man sozusagen einen neuen Distributionskanal bespielen kann, sondern dass man sozusagen versucht, den Inhalt in seiner kompletten Form so gut wie möglich zu weiter oder in dem neuen Medium bestehen zu lassen. Da geht es natürlich dann sehr wohl darum, ob das jetzt ein Qualitätsverlust betrifft oder nicht. Also das wird im Archivbereich oder im Digitalisierungsbereich sehr stark und sehr, sehr strikt unterschieden, um was es geht. Den Inhalt, dass man sich den Film anschauen kann und genießen kann, oder geht es darum, professionell zu digitalisieren?
Vielleicht ganz kurz. Eine Anmerkung zum analogen Film, weil der Jubel war ja relativ groß, weil digitale Filmtechnik verfügbar war und scharfe und hochauflösende Bilder generiert werden konnten. Jetzt gibt es ja eigentlich schon wieder die Gegenbewegung, wo Kameraleute hergehen und 70er Jahre Optiken verwenden, absichtlich ein Kornrauschen in das Material hineinrechnen lassen, um gewissermaßen dem Film, dem digitalen Bild einen analogen Charakter zu geben. Trotzdem ist da in dieser ganzen Diskussion drin, ist eigentlich nicht wirklich fassbar, was den analogen Film ausmacht. Viele reden da von einem Körper, dass das digitale Bild einen Körper bekommt. Wie siehst du das?
Ja, schwierig. Das ist halt genau die Streitfrage. Also da könnten wir jetzt eine ganze Konferenz damit veranstalten, weil da scheiden sich die Geister. Technisch gesehen ist der digitale Film mittlerweile so hoch aufgelöst, dass das menschliche Auge den Unterschied nicht mehr sieht. Wenn man jetzt wirklich von einer 4K-Projektion ausgeht. Die meisten digitalen Kinos haben keine 4K-Projektion, sondern 2K-Projektion, und da sieht man sehr wohl Pixel. Punkt. Also das ist einmal so physisch. Andererseits muss man sagen, im digitalen Kino gibt es Konstantlicht. Im analogen Film ist man die Hälfte der Zeit in der Dunkelheit gesessen. Was durchaus, glaube ich, psychologisch einen Unterschied macht für die Rezeption. Auch ein Faktum. Korn war im analogen Film auch immer sehr unterschiedlich, welches Material man verwendet und welche Generation des Films, gerade bei historischen Beständen, man sieht sozusagen. Was macht den Körper des analogen Films etc. aus? Ich glaube, es ist eine Gewöhnungsfrage. Und natürlich, zum Beispiel, wenn man sagt 70er Jahre, kommt mir sofort Nouvelle Vague oder Technicolor in den Sinn. Da schwingen Ästhetiken mit, wo es natürlich subjektives Gefallen, Gusto mitkommt. Und vielleicht wird der zum Teil auch ausschlaggebend dafür. Das kann man so nicht beantworten, glaube ich. Aber da gibt es viel zu besprechen drüber.
Vielen Dank für die Diskussionsbeiträge und danke nochmal Silvester Stöger. Wir machen jetzt 10 Minuten Kaffee- und Umbaupause, treffen uns dann für den dritten und abschließenden Vortrag für das Panel und also mit Hinweis noch für die Abendveranstaltung hier. Vielen Dank fürs Mitmachen.